Made in MV, der Podcast für Startups, Unternehmertum und Innovationsgeist in Mecklenburg-Vorpommern. Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Made in MV und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Marc Bosold hier haben, Gründer und Geschäftsführer von Pextra, einem Unternehmen und einer Plattform für Mitarbeiterbenefits. Erstmal hallo Marc, schön, dass es geklappt hat.
Hi, grüß dich, freue mich sehr hier zu sein bei dir.
Ja, schon mal vorab der Spoiler, liebe Hörerinnen und Zuseherinnen, du bist schon ein bisschen du bist auch Podcast-Fan. Du warst unter anderem ja auch schon vor einigen Monaten beim lieben Gabriel im New Work Chat zu Gast. Sonst auch schon so Podcast erfahren oder ist noch relativ Neuland?
Ja, liebe Grüße an Gabriel an der Stelle. Tatsächlich habe ich in Spotify so eine kleine Playlist, wo ich die eigenen Podcasts einfach so für mich dann sammle, wenn man mal irgendwie in ein paar Jahren vielleicht nochmal so eine Folge nachhören möchte, wie so eine Art Tagebucheintrag.
Ja, geil, coole Idee.
Auch in meiner Zeit in Berlin, da sprechen wir nachher vielleicht dazu, habe ich schon den einen oder anderen Podcast aufgenommen, aber zu ganz anderen Themen wahrscheinlich, wo ich da damals unterwegs war.
Wahrscheinlich, da werden wir vielleicht nicht näher drauf eingehen, aber auf deine Berliner Zeit in jedem Fall. Wir haben uns jetzt so ein bisschen angewöhnt, in diesem Format so ein bisschen, ja, so den ersten Teil so ein bisschen private Einblicke zu gewähren, so ein bisschen den Menschen hinterm Unternehmer vielleicht auch zu zeigen. Und deswegen meine obligatorische schon fast Startfrage: Lieber Marc, was hast du heute schon Gutes für dich getan?
Ja, ist ein guter Tag, wo du das fragst, weil ich hatte tatsächlich heute früh meinen Chiropraktikertermin.
Wieso, hast du den regelmäßig oder?
Ja, tatsächlich habe ich mir das als Gewohnheit gemacht, so einmal im Monat. Liebe Grüße an Matze, Christenkind. ich glaube, so alle Leute, die im Büro arbeiten, einen Bürojob haben, werden das kennen, ne? Dass man immer wieder proaktiv auch was für seinen Rücken und seine Haltung tun muss. Und das tue ich in dem Sinne mit Sport und halt auch mit einem Chiropraktiker einmal im Monat, sich mal einknacken zu lassen. Und da merke ich auf jeden Fall immer danach eine gewisse Freiheit wieder, körperlich.
Ja. Und das ist ja wirklich, was heißt ungewöhnlich, aber machen wahrscheinlich viele mittlerweile, dass man direkt hingeht und sich einmal einrenken lässt wieder, ja?
Also man merkt das ja, Beschwerden sind ja dann schon so die Extremform. Es ist immer irgendwas, was sich lösen kann. Gerade wenn man halt im Sitzen so ist oder
Bereich,
jeder hat ja seine körperlichen Konditionen und Gegebenheiten. Ne? Bei manchen ist das Bein irgendwie 2-3 Zentimeter länger als das andere.
Ja.
Und dadurch, ist das auf jeden Fall eine gute Idee. Kann ich nur empfehlen.
Sehr gut. Guter Tipp gleich mal zum Anfang. Und sag mal, Sport, wie sieht's da aus?
Kraftsport tatsächlich. Auch da aus der gleichen Motivation heraus. Einfach was für seinen Rücken tun, für seinen Körper, für die Haltung. Wir alle werden Muskelschwund haben im hohen Alter und
das
dem
kommt.
Muss man entgegenwirken, damit man fit bleibt.
Ja. Und im Gegensatz zu mir hältst du das dann auch durch. Also ich bin dann der typische Fitnessstudio-Anmelder, der wahrscheinlich heute mal nochmal wieder seit langem mal wieder hingeht. Nein, ich bin zurzeit im Laufmodus, ich laufe halt sehr gerne, dann auch draußen, nichts gegen das Laufband. Aber du gibst dir das schon dann regelmäßig im Fitnessstudio ein, zweimal die Woche oder so?
Genau, dreimal ist das Ziel.
Wow.
Das schaffe ich auch in der Regel. Ich mache das gerne vor der Arbeit, also dass man sich schon irgendwie so körperlich vor der Arbeit auspowert.
Ja.
Und dann die mentale Arbeit erst losgeht und man so ein bisschen aufgeräumter ist vielleicht. Und ich halte das sehr gut durch. Also Ernährung ist vielleicht
nochmal
für
ein
mich
anderes
das
Thema.
Schwere Thema, aber so Fitnessstudio ist, ich glaube, man muss da seine Motivation finden und den Punkt finden, was einen motiviert. Ist es Spaß im Fitnessstudio? Auf keinen Fall. Also mir macht das auch jetzt nicht wirklich Spaß, jetzt die Übung nach Schema F dann abzuarbeiten im Trainingsplan. Mhm. Aber diese Progression, also dieser Fortschritt und immer zu schauen, wie kriege ich die Übung besser hin, wie kriege ich nochmal irgendwie eine Wiederholung, einen Satz mehr hin, so diese Weiterentwicklung, darauf fokussiere ich mich und dann da finde ich meine Motivation dann dahinter.
Sehr, sehr cool. Und erzähl mal, ich habe gelesen oder auch gehört, du bist Familienpapa, hast auch Kinder. Wenn du mal Freizeit hast von Pextra, wo ist so in Rostock oder auch vielleicht anderswo dein Lieblingsplatz?
Ja, mein Lieblingsplatz ist definitiv an der Ostsee und in der Natur. Ich mag Wustrow sehr gerne auf dem Darß. Mhm. Ist immer ein Stück weiter weg, aber dadurch auch nicht so alltäglich. Also man fährt ja schnell mal nach Warnemünde oder Markgrafenheide, so die nahegelegenen Ostseeorte. Aber für mich ist Wustrow nochmal so dieses Extra, wo man etwas weitere Anreise hat, aber dadurch natürlich weniger Tourismus. Und ja, ich mag einfach so den Ort. Da ist mein Lieblings-Whisky-Laden, wo ich dann auch nochmal langstöber. Ja. Und so die Gegebenheit vom Strand her. Ja,
also da haben wir absolut eine Gemeinsamkeit, denn mein Lieblingsplatz ist tatsächlich Ahrenshoop beziehungsweise Wiek und Born.
Genau die Ecke, ja.
Einfach, es ist wie ein Eintauchen oder ein Abtauchen mal für einen Tag in eine andere Welt irgendwie so, weil es ist so schön abgeschieden. Ja, im Sommer ist natürlich auch viele Touris und so, aber gerade im Winter oder in den Herbstmonaten oder im Frühjahr ist es wirklich ein tolles Naturschauspiel. Du hast den Bodden auf der einen Seite, die Ostsee auf der anderen Seite und es ist ein Traum da, lang zu gehen. Und dann auch mit den Kids und dann spazieren und was man halt dann so macht.
Ja, mein Ort, wo ich wahrscheinlich momentan am häufigsten bin, ist jetzt nicht der Lieblingsort, aber es ist der Sportplatz, weil ich mit meinem Sohn gerade sehr viel mit dem kleineren Basketball spiele.
Ja.
Und der feiert das auf jeden Fall richtig ab, nachmittags oder frühen Abend nochmal ein paar Körbe zu werfen. Und das macht auch Spaß.
Dann hast du den doppelten Ausgleich. Einmal frühs auspowern und dann nochmal nachmittags mit den Kids ein bisschen bewegen. Und sehr, sehr cool. Welche Fähigkeit oder Superkraft, jetzt kommen wir so ein bisschen auch wieder in diese Business-Schiene, vielleicht hättest du gern für einen Tag. Gibt es da sowas?
Ja, ich auf jeden Fall nicht. Vielleicht kennst du noch diesen Mel Gibson-Film, Was Frauen Wollen, glaube ich.
Oder denken, Wollen, ja.
Hieß der.
Ja.
Ich glaube, ich muss nicht in die Gedankenwelt von Menschen rein und jeden Winkel sozusagen da lesen können. Aber ich finde tatsächlich, Thema Chiropraktiker, ja auch Heilung, ist eine schöne Gabe, weil du halt irgendwie Menschen helfen kannst. Und ich glaube, das macht sehr, sehr viel mit einem selber dann. So als Wertschätzung, die man zurückbekommt oder Zufriedenheit vielleicht auch mit sich selbst, ist, glaube ich, Heilung eine sehr coole Gabe.
Ja, und so als Chef, weil du sagst, manchmal vielleicht doch mal so ein bisschen zumindest Gedanken lesen zu können, wäre das manchmal cool, so von den Mitarbeitenden zu wissen, ja, was treibt die vielleicht auch um?
Also das hoffe ich, dass ich das so bekomme, auch ohne diese Supergabe, indem wir halt wir versuchen ja eh immer vollständig irgendwie da zu sein. Also nicht irgendwie so diese, so bin ich privat und so bin ich beruflich, so doll zu trennen, sondern dass der Mensch sich nicht verstellen muss, um, sag ich mal, bei uns eine Rolle einzunehmen, dann auch bei Pextra. Deswegen hoffe ich, dass ich da sehr gute Einblicke habe. Und das ist natürlich auch nicht immer positiv, ne, weil man das Gefühl hat, ey, wir alle haben Themen, jeder hat irgendwie sein Päckchen zu tragen. Und das gehört irgendwie zum Leben dazu. Aber das kann ja auch belasten natürlich, wenn du es von allen dann kennst und weißt. Ja. Deswegen denke ich, im Sinne von Pextra wäre, glaube ich, eine schöne Superpower, immer das Gute zu sehen. Also das Gute im Schlechten auch zu sehen, weil es gibt immer sehr viele herausfordernde Situationen, so im Alltag. Und das kommt dann auch immer, aber dass es früher vielleicht auch kommt. Dass man noch mehr vom Mindset nicht so. Wir denken oft oder manchmal driftet man so in dieses Defizitäre ab, wo man dann immer schaut, ne? Und irgendwann kommt man dann zum Punkt, was können wir daraus machen, wie gucken wir nach vorne?
Ja, ja.
Und ich glaube, so ein positives Mindset noch zu stärken, kann eine super Power.
Geht das vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung, jetzt wieder auf Pextra bezogen, das kann man gerne auch auf alle anderen Unternehmen, viele sollen ja heute auch ein bisschen was mitnehmen, dass man Erfolge mehr feiern sollte und nicht so wie wir Deutschen ticken ja oft dann auch diese Negativität in uns zu tragen oder erstmal diese Skepsis vielleicht da auch zurück, ist vielleicht auch was Gutes, kann auch eine gute Eigenschaft sein, vielleicht auch erstmal zu gucken, aber einfach dahin gehen zu sagen, ey, nee, selbst aus dem Negativen können wir was Positives rausziehen fürs nächste Mal.
Ja, also ich glaube auch, ja, Erfolge feiern ist ein gutes Stichwort, weil wir rennen von Thema zu Thema und es sind viele kleine Stellschrauben so als Startup, die man an dem man so justiert und sich weiterentwickelt und eigentlich so erst in diesem Rückblick, ach, schau mal, was wir an Themen 2024 oder 25 hatten. Es waren noch ganz andere Themen, ne? Und merkt man so irgendwie dieses Delta, was man so gar nicht mitbekommt im so Alltagswahnsinn.
Ja.
Und deswegen ist, glaube ich, auch so, sich dann diesen Moment zu nehmen, so zum Projektabschluss oder wenn man wirklich Meilenstein erreicht hat Und einfach mal kurz innezuhalten, ist auf jeden Fall auch sehr wichtig. Ja.
Ich kenne das selbst irgendwie, dass man manchmal ein Projekt bearbeitet und sagt, Mensch, überleg dir doch mal, wo du vor 2 Jahren oder vor 1 Jahr standest. Da wäre dieser Kunde vielleicht unvorstellbar gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht geht's euch auch so, ihr vielleicht auch einen besonders großen Kunden habt oder einen besonders prominenten Kunden, ein großes Unternehmen, was über euch die Benefits dann einfach auch bezieht sozusagen oder die Plattform nutzt. Ist das auch manchmal so, dass man sagt, wenn man manchmal kneifen muss, sagst, ey, geiler Kunde.
Ja, also genau, gerade bei so einem Kundencases, wo man irgendwie auch eine bekanntere Marke oder ein bekannteres Unternehmen, größeres Unternehmen gewinnt, aber auch, sag ich mal, wenn man ein Feature rausbringt oder irgendwie einen technologischen Fortschritt hat, wenn man in bestimmten Medien stattfindet oder auf der Messe jetzt dieses Jahr mit einem neuen, größeren Stand, ne, das, also gerade so in dieser Wahrnehmung, da hat Marketing immer einen sehr dankbaren Job, was das angeht, weil sie ja die Marke so nach außen tragen und das macht einen irgendwie oder mich als Unternehmer dann immer besonders stolz oder gibt mir so diese positiven Meilenstein-Momente, wenn man so irgendwie sieht, jetzt haben wir irgendwie einen neuen Messestand, der irgendwie das nächste Level ist oder ein neues Logo, ne, auf der Webseite mit einem coolen Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten. Das sind auf jeden Fall sehr positive Momente immer für mich.
Cool, cool. Dann lass uns eine kleine Reise jetzt noch unternehmen, ja, in deine Vergangenheit, vielleicht so zurück zu den Anfängen und du gehörst wahrscheinlich auch zu den einigen oder auch vielen, die mal dann MV verlassen haben. Du bist ja stammst aus Neubrandenburg und hast dann gesagt, ich gehe mal nach Berlin, bisschen Hörner abstoßen, aber auch natürlich zum Studieren. Kommst ja so ein Stück weit, was heißt so ein Stück weit, aus der IT-Ecke, hast Wirtschaftsinformatik in Berlin studiert und vielleicht erstmal so auf dieses Fachliche bezogen. Woher kommt diese Affinität für IT, für Daten, für Digitalisierung? Warst vielleicht früher, hast auch gerne gezockt, wie wir alle früher in den 90ern oder wie war das?
Ich war da echt nicht gut drin. Also ich wollte das immer und ich fand das super spannend, aber ich war da einfach nicht gut drin. Deswegen habe ich was anderes für mich gefunden. Es kommt eher aus der kreativen Ader. Das heißt, für mich war so im frühen Zeit schon, auch in der frühen Kindheit mit, sagen wir mal, 7, 8, 9, 10 ging es so los, ein Computer eigentlich ein kreatives Werkzeug. Das heißt, ich fand schon immer die kreativen Sachen, die man damit machen konnte, sehr spannend. Also Audioaufnahme, Bildbearbeitung, Videoschnitt. Und das war natürlich nichts Professionelles. Das war dann alles so Kinder- und Jugendkram. Aber für mich war da schon so dieser Bezug zur Technik als Werkzeug für irgendwie Content und Kreativität und Output, den man liefern kann.
Ja, mega. Also ich höre gerade gespannt zu, weil du weißt ja, ich komme auch aus der journalistischen Ecke. Das ist ja immer so haarscharf auch am Grafischen vorbei. Wir mussten ja früher auch ganz viel Zeitungsseiten layouten und die Technik ist natürlich dann immer weiter, früher noch unter dem alten Druckverfahren, ne? Dann wurden die Seiten gesetzt, so mit alten Lettern, das habe ich nur noch am Rande mitbekommen. Aber dann gerade Anfang der 2000er kamen dann so die ersten digitalen Geschichten, dass man sozusagen auf dem Computer die Zeitungsseite layoutet hat und dann kamen die Fotos wurden nicht mehr in der Dunkelkammer sozusagen dann in der Fotokammer belichtet und hergestellt, sondern dann schon langsam die ersten Digitalscanner oder so. Wie war das bei dir? Hast du dann schon so diese ersten Bildbearbeitungsprogramme genutzt?
Ja, also es war dann früher Photoshop klassischerweise, Adobe. Da gab es noch kein Cloud-Abo auf jeden Fall. und Musikprogramme, genau. Also ich wurde mit dieser Technologie dann einfach groß. Das war ein Teil dann meiner Kindheit und Jugend. Ja. Das war aber eher so dieser Technologie- oder digitale Aspekt. Da war jetzt noch nicht so viel Daten in dem Sinne im Spiel. Aber das hat auf jeden Fall so eine Richtung gegeben, auch in Richtung Marketing. Also ich fand digitales Marketing sehr spannend. Und habe dann aber auch gemerkt, also durch das Studium, ich war ja bei IBM, also großer Tech-Konzern, amerikanischer Tech-Konzern, und da wollte ich halt auch immer ins Marketing reingehen. Aber das war natürlich zentral gesteuert in Amerika und die haben dann halt nur ihre, sag ich mal, Länderprogramme rübergegeben. Kam da gar nicht irgendwie operativ rein.
Okay.
Und habe aber gemerkt, als Wirtschaftsinformatiker kamen diese Datenebene dazu. Also da ist ja ein halbes Informatikstudium drinne und da ging es dann halt um viele Daten und habe gemerkt, wie datengetrieben eigentlich Marketing geworden ist. Also diese Visuals, sagt man ja dann, zu erstellen, ne? Den Videocontent, die Audio, das ist ja ein Teil davon. Aber der andere Teil ist ja irgendwie dann mit Analytics zu messen, wie funktioniert's, ne? Und, ja, und wie kriege ich das irgendwie optimiert, ausgerichtet und so
skaliert
weiter.
Skaliert dann letztendlich auch, um ja, um es einfach auch da hochzutreiben. Wie hast du das damals wahrgenommen? Du bist dann von Neubrandenburg nach Berlin, dann mit dem Studium und dann, ja, kam ja auch so, ich sag mal, die ersten Jobs dann. Du hast IBM angesprochen, bist dann aber auch so in diese Startup-Welt, will ich mal sagen, in Berlin reingerutscht. Wie muss man sich das vorstellen? War das irgendwie auch wild? Bunt?
Ja, also ja, es war auch wild und bunt teilweise. Ich beschreibe mal so die Situation, wo ich das erste Mal so in diesen Startup-Job reinkam. Das war aus meinem Bekanntenkreis ein Gründer in meinem Netzwerk und der hat seinen ersten Mitarbeitenden gesucht. Die haben zu zweit gegründet und waren so in dem Bereich Daten, Analytics unterwegs. Genau, ich bin dann kommend von IBM und mittelständisches IT-Systemhaus. Also ich habe die vorher mit IT-Leitern gesprochen. Das heißt, Vollmontur, Anzug, wenn du die Krawatte irgendwie vergessen hast, wir haben heute einen Kundentermin, schnell nach Hause nochmal die Krawatte holen. Also so aus der Welt kam ich. Ja. Und dann war ich so am ersten Tag so in diesem Startup noch so einfach in meinem Käfig im Kopf mit einem Anzug vor Ort. Und dann gucken die mich so an und
was sind das für eine?
Wie siehst du aus? Ja. Ne? Also was willst du jetzt hier machen? Also haben mich quasi andersrum nach Hause geschickt quasi. Und das war für mich so ein positiver Moment, weil vorher, sag ich mal, in dieser, ich sag mal, Old Economy oder in diesen großen Konzernunternehmen, habe ich die private Ebene mal komplett getrennt von der beruflichen. Ne? Ja. Also man war ein Professional und man hat nicht so viel gezeigt privat von sich. Und da habe ich dann irgendwie für mich so diese Erfahrung gemacht, ich muss das gar nicht so krass trennen und so eine Rollen spielen, sondern ich kann hier so sein, wie ich bin und auch vollständig kommen und trotzdem einen coolen Job machen und Vollgas geben.
Ne? Absolut. Also dieses Echtsein und vielleicht dann nicht so die Rolle spielen. Und was war noch anders, vielleicht auch im Business-Sinne? Ging vielleicht auch alles ein bisschen schneller. Naja, ist ja oft so, wenn du nur zu zweit oder zu fünft oder zu acht bist, geht's schneller, als wenn es 500 sind, was auch Entscheidungen betrifft. Aber was war vielleicht in der Zusammenarbeit dann auch mit den Startups anders? Ja.
Man hat sich mit Themen beschäftigt, was so an der Spitze der Technologie war. Das bedeutet, damals haben wir uns um App und Web Analytics gekümmert und zu der Zeitpunkt hatte jemand, da kennt man noch so diese Counter auf der Website, ne, wo man sagt, so, du hast jetzt 3048 Besucher.
Ja, genau.
Aus der Zeit kommt das noch.
Ja.
Und da ging es quasi gerade so los mit neuen Technologien, also Google Analytics, Google Tag Manager. Und wir waren sehr state of the art und in der Zeit drin. Wir haben sehr viele, sehr hohen Prozentsatz an DAX-Unternehmen beraten, auch für die Themen nachher. Wir wurden von Google selber gebucht für ihre Agenturen quasi als Experten und Speaker. Das bedeutet, wir haben uns mit extrem spannenden Themen beschäftigt, wo es noch gar kein Know-how gibt. Also wo man nicht jetzt auf YouTube gehen konnte und sagen konnte, ich nehme mir die Zeit, ich beschäftige mich mit dem Thema, sondern wir mussten selber quasi unsere Erfahrungen und unser Wissen erstmal generieren, was wir dann weitergeben konnten.
Ja.
Und dieses Datengetriebene hat man halt auch einfach gemerkt, das wurde einem da so im Startup-Kontext in die Wiege gelegt, weil man ja immer neue Geschäftsmodelle ausprobieren musste, wo es keine Erfahrung gab, wo man nicht wusste, ob das funktioniert oder nicht. Und ohne Daten wären wir aufgeschmissen gewesen einfach, weil wir dann hätten gar nicht arbeiten können, um diese Entscheidung zu treffen. Das heißt, wir haben sehr früh gelernt, lass uns mit den Daten arbeiten, lass uns die Kunden fragen. Also so dieses Agile, dieses Kundenzentrierte, wurde da so reingeimpft, dass du gar keine Chance hattest, irgendwie aus dem Bauchgefühl heraus zu sagen, ja, wir machen das jetzt mal so und so und gucken mal. Ja. Ne? Und das erlebe ich immer noch sehr viel in Unternehmen, dass Entscheidungen sehr aus dem Bauch heraus generiert werden und das ja auch Erfahrungswerte, die Leute haben, ist fair enough. Aber diese Kombination mit, lass uns mal wirklich schauen, wie die Kunden die Produkte benutzen, was die Kunden sich wünschen, was die Kunden für Probleme haben, dieser Hardcore-Kundenfokus, den habe ich da gesehen. Und das war auch ein erfolgreiches Modell. Also diese Firma wurde größer, waren nachher 30, 40 Leute, als ich dann raus bin. Und haben halt sehr, sehr viele Unternehmen begleitet, die jetzt teilweise halt auch Unicorns in Deutschland geworden sind.
Darauf wollte ich nochmal so ein bisschen hinaus, diesen Prozess zu verstehen, der damals ja noch ziemlich neu war, zu sagen, vielleicht kannst du auch mal ein Beispiel nennen, muss vielleicht keinen Namen nennen, aber vielleicht können wir es ja doch nennen, dass du sagen, da waren so ein Unicorn oder ein Startup, was ihr beraten habt, und dass dann Daten eine zentrale Rolle spielten, auch in der Skalierbarkeit bestimmter Produkte. Was heißt, die bringen Müsli-Riegel auf den Markt und wie man immer so schön sagt, bei der Höhle der Löwen, die skalieren das dann sonst wohin und sind dann irgendwie, keine Ahnung, millionenschwer. Wie lief das ab?
Ja, ich bring mal das Beispiel Weltsparen. Die heißen jetzt Raisin.
Kennt man vielleicht, Raisin, ne? Kennt man.
Genau.
Manchmal vom Sponsoring auch irgendwo, ne?
Union Berlin.
Genau.
Sind sie, glaube ich, Sponsor. Die haben zu einem sehr frühen Zeitpunkt, also war das Gründerteam plus 1, 2, 3 Leute, schon sehr datenaffin gearbeitet. Da ging es darum, Website-Bau. Also erstmal, wie generieren wir Kundenbedarf? Was ist der Kundenbedarf? Dann nachher die Anmeldung für die Depots, die sie haben, ne? Also Festgeld ist ein Fintech-Unternehmen. Sie haben halt in jedem einzelnen Schritt verstanden, wo wird's dem Kunden zu kompliziert, wo bei der Depoteröffnung und so weiter und so fort. Und da haben wir sie halt auch unterstützt. Und es war eine sehr, sehr coole Erfahrung, weil einfach diese Lernbereitschaft auf der Seite so hoch war. Wir hatten quasi die technologische Seite und das Know-how. Und das zusammen hat sie, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich gemacht. Also
Wahnsinn.
Wurde sehr groß, einer der deutschen Unicorns und wirklich auch Hut ab vor dem Gründerteam, die halt in einem sehr frühen Stadium, wo die meisten noch nicht über Analytics, Data Warehouse, BI, Business Intelligence, also all diesen Datenthemen nachdenken, schon alles implementiert haben und das wirklich konsequent auch durchgezogen haben.
Wir kommen ja gleich nochmal ein bisschen auf Pexa zu sprechen, aber vielleicht vorab schon mal die Frage, weil wir jetzt ja dann nochmal so einen kleinen, es gab ja dann nochmal so einen kleinen Zwischenschritt, den du gemacht hast. Konntest du da einfach bestimmte Arbeitsweisen, Denkweisen, Prozesse aus dieser Zeit dann später für Pextra mitnehmen? Es sind ja alles super krasse Erfahrungswerte, die du nicht nur aus dem Unternehmen selbst, wo du warst, sondern eben auch aus den Kunden, eben im Umgang mit den Kunden mitgenommen hast.
Ja, also natürlich total viele Aspekte. Also ich habe sehr viele Gründer, Gründerinnen begleitet, auch in einer sehr frühen Phase. Und da bekommt man natürlich sehr viel mit. Ne? Also wie baut man Teams auf? Wie schafft man Skalierbarkeit? Wann muss man auch welche Themen angehen? Das ist auch immer so ein typisches Ding. Ne? Man hat erstmal 1000 Themen auf dem Tisch und muss die Entscheidung treffen. Kann ich alles gleichzeitig machen? Aber in welcher Reihenfolge machen wir das? Und da durfte ich ganz viel lernen, auf jeden Fall. Und das halt nicht immer dieser Perfektionismus-Anspruch, so alles gleich kaputt macht, sondern man eher ins Machen kommt und iteriert. Das habe ich gesehen, dass das erfolgreich ist. Das ist nie Version 1, die dann top war, aber es war wichtig, dass diese Version 1 erstmal da war und auch draußen war beim Kunden, um gemeinsam mit dem Feedback das zu verbessern.
Ja, mega. Du hast dich dann, kann man sagen, danach ein bisschen umorientiert oder hast ja quasi zwar weitergearbeitet, weiter in dieser Beratungsrolle, aber eben als Freelancer. Und dann gab es ja diesen Auslandsaufenthalt, etwas später vermutlich, nochmal ein paar Jahre später. Aber erzähl mal, war das vielleicht auch eine bewusste Entscheidung, dass du jetzt nicht unmittelbar auch wieder in so ein Konzernumfeld zurück möchtest, dir vielleicht auch gewisse Freiheiten erhalten möchtest, die du dir ja auch erarbeitet hast, verbunden dann aber eben später dann auch mit der Familie. Das kam ja dann auch zu sagen, okay, wir gehen jetzt noch mal diesen Schritt ins Ausland, Stichwort Workation, um da vielleicht auch noch mal anders zu arbeiten.
Also ich glaube, da waren so mehrere Sachen, die zusammengespielt haben. Das eine war, natürlich bin ich dann in so eine Lebensphase gekommen mit 2 jungen Kids, wo man halt auch nicht mehr, sag ich mal, frei, young professional, ich kann von morgens bis abends arbeiten und keiner wartet sozusagen auf mich so in diesem Modus, dass ich dann halt auch ein junger Familienpapa war und auch natürlich nicht erst 19 Uhr, 20 Uhr meine Kids ins Bett bringen wollte und das war's dann sozusagen als Erlebnis.
Ja.
Und in einer Phase war, wo sie klein waren, wo ich mehr da sein wollte dann auf jeden Fall, ne, weil ich auch gebraucht wurde. Und dazu kam, glaube ich, auch so diese Lücke im Lebenslauf, so nenne ich es mal, die wir gefunden haben. in Berlin gibt es andere Einschulungsfristen. Mhm. Das heißt, mein größerer Sohn war soweit, der wäre in Berlin dann eingeschult worden mit 6. Und in Mecklenburg-Vorpommern, dadurch, dass er Ende Juli Geburtstag hat, war die Frist einfach eine andere. Das heißt, er wird dann nächstes Jahr erst eingeschult.
Verstehe.
Und so ging's los. Das war die Inception quasi in unserem Kopf. Also wir hätten theoretisch noch ein Jahr, bis das erste Kind in der Schule ist. Mit der Schule gibt's einfach noch mal mehr Verpflichtungen und mehr Ortsgebundenheit, mehr zeitliche Gebundenheit, ne, mit den Ferien.
Absolut.
Und da haben wir gesagt, okay, lass uns das machen, lass uns noch mal irgendwie auf Reisen gehen. Und dieses, ich war vorher in einer Position, die ich sehr gemocht habe. Also habe auch, ne, Datenthemen getrieben bei E-Commerce-Unternehmen, dein Handy. Und da war ich sehr happy. Aber ich bin einfach heraus aus diesem Reisemodus und dieser Lust nach der gemeinsamen Reisezeit in die Freelancer-Ebene gerutscht. Ne? Ja. Also ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen im Startup, Scale-Up-Kontext. Also ich brauche das auch, so diese Zusammenarbeit mit anderen Menschen.
Ja.
Das habe ich dann auch später gemerkt, als ich dann auf Weltreisen war, dass mir das auch gefehlt hat. Aber in dem Moment war dieser Shift zum Freelancer einfach der Wunsch, diese Reise zu ermöglichen und in der Lebensphase einfach nochmal so eine besondere Zeit zu schaffen, auch für die Kinder, für meine Frau und mich. Meine Frau hatte auch einen festen Job, die war im Jugendamt Lichtenberg als Sozialarbeiterin, war auch nicht unhappy mit ihrem Job, aber wir mussten dann innerhalb von 2-3 Monaten irgendwie Freelancertum aufbauen, Jobs kündigen, Sachen einlagern im Storage. Wir haben uns dann halt erstmal bei den Eltern Neubrandenburg gemeldet, damit wir die Schulpflicht in Mecklenburg-Vorpommern quasi erst nächstes Jahr haben und hatten eine tolle Zeit in Südostasien, Neuseeland.
Es ist immer in dieser Frage, ich eben auch als Familienvater, so ein bisschen einerseits Bewunderung, auf der anderen Seite sage ich mir dann immer, oh, ich hätte mich das nicht getraut, es ist ein Typ, vielleicht Typfrage, ne? Wie groß war dieser Schritt und erzähl gern, wie es war. Ihr wart, glaube ich, in Südostasien unter anderem unterwegs und man sieht ja dann immer diese Auswanderer-Dokus, wie die dann mit ihrem Camper dann vielleicht da irgendwie mit den Kids durch die Gegend fahren. Es ist aber wahrscheinlich eine unfassbar auch schöne und intensive Zeit mit der Familie.
Also ich glaube, dass so unser Alltag in Deutschland teilweise wie so eine Art Glättung ist. Also wenn man den Deutschen fragt, wie geht's dir heute, ist meist eine 7 von 10. Ne? Und das symbolisiert das so ganz gut. Und auf der Weltreise beschreibe ich das immer, das war eine Berg- und Talfahrt. Das heißt, wir waren manchmal bei einer 2 oder einer 3, wo wir wirklich auch Krisen hatten oder total herausfordernde Momente. Wir hatten aber auch diese 10 Momente, die wir nie vergessen werden. Und das hat es für uns so ausgemacht, einfach die Natur zu spüren, den Kindern auch was zu zeigen von der Welt, aber auch mal Naturgewalten ausgesetzt zu sein. Ne? Also wir wollten erst nach Bali da starten, so als Land, haben dann aber erstmal Malaysia gemacht, weil in Bali da gerade irgendwie schwere Erdbeben waren. Ne? Und da beschäftigt man sich auf einmal mit Risiken, mit denen man sonst eher nichts zu tun hat, ne? Oder Dengue-Fieber mit Mücken und keine Ahnung, liegt man 3 Monate im Bett danach und hat Knochenschmerzen überall. Also da denkt man sich dann auch, okay, krass, zum Leben gehört halt einfach Risiko auch dazu. Und diese Risikoaffinität hatte ich auch vorher schon, sonst hätten wir das wahrscheinlich nicht gemacht. Aber man kriegt nochmal ein anderes Gespür dafür, was auch der schöne Effekt von Risiken ist, ja, dass du dann halt auch viel mehr diese schönen Momente genießen kannst, ne? Also Yin und Yang quasi. Ja, und
total schön.
Ja, wir hatten wirklich eine sehr gute Zeit, aber es war natürlich auch total herausfordernd, weil wir haben jetzt kein riesen Geld vorher angespart, war ja eine sehr spontane Idee, diese Lücke im Lebenslauf. Und dadurch musste ich natürlich auch als Freelancer relativ mit der Pistole auf der Brust genug auch verdienen, dann monatlich, um diese Reise zu finanzieren. Das war in Südostasien ein bisschen entspannter, weil die Lebenserhaltungskosten da niedriger sind. Aber als wir dann 3 Monate in Neuseeland waren, hat man dann gemerkt,
da ging's,
wie die Finanzen dann langsam so in den Keller gehen, weil es unglaublich schönes Land ist, aber auch sehr teuer so zum Reisen. Und ich habe halt dann so einen Arbeitsmodus gefahren, dass ich 17 Uhr meistens angefangen habe zu arbeiten, 17, 18 Uhr, dann in die Nacht reingearbeitet und dann am nächsten Tag halt ein bisschen länger geschlafen, damit ich irgendwie auch auf meine 6-7 Stunden Schlaf irgendwie komme.
Ja, und aufgrund der Zeitverschiebung dann in Deutschland mit den Kunden, genau, wo du zu tun hattest, ne?
Und gerade Südostasien hat so 7 Stunden circa. Und das heißt, wenn ich 17 Uhr anfange, ist in Deutschland 10 Uhr. Und ich hatte deutsche Kunden,
ja,
und für die ich dann gearbeitet habe. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Aber wie gesagt, man ist halt dann so in so Coworking Spaces, aber man ist immer alleine, ne? Also man hat diese Office-Momente nicht. Und ich bin ein Mensch, ich arbeite nicht oft im Homeoffice. Also ich gehe gerne ins Büro und bin auch gerne mit Kollegen, auch gerade für Lunch und so weiter, verfügbar. Und habe meinen Austausch und habe irgendwie ein Gefühl, was so passiert, zwischenmenschlich, braucht das auch. Und das hat mir da in der Zeit auch gefehlt, ne? Das sind so, jetzt immer nur zu sagen, das ist alles super. Also ich stand teilweise in Neuseeland in so einer Campingkabine, wo im Hintergrund Asiaten gerade irgendwie Fisch gebraten haben und sich unterhalten und total Lärm ist und ich sitze im Call. Ne? Also und habe gerade so 10 Mbit Internetleitung und bin abgehackt. Ne? Also und mein Strom ist fast alle. So, also das wird dann manchmal so nicht gezeigt in Social Media, dass das halt auch total herausfordernde Aspekte gibt, jedes Mal quasi neu seinen Arbeitsplatz erstmal zu finden. Und das sicherlich auch nicht der effektiveste oder effizienteste Weg ist, zu arbeiten dann auch, ja, ne, für die Person.
Alles hat seine Zeit. Wie lange war da so weg gewesen? Ein Jahr oder
was? 7-8 Monate waren es. Und dann haben wir auch gesagt, jetzt ist für uns auch so dieses Kapitel, waren so ein bisschen gesättigt, ne, dann von so Erlebnissen und Reisen und haben uns dann eher wieder so gesehnt nach irgendwo setteln, Freundschaften,
Kontakte,
auch Routinen zu Hause, was man so wieder einrichten kann. Also dann kamen so die anderen Bedürfnisse wieder hoch. Aber es ist ja schön, ne, dass diese Bedürfnisse dann da sind. Und das ist so dieser Wechsel, den man, glaube ich, braucht, um auch mit dem happy zu sein, was man denn so hat und das auch wertschätzen zu können.
Kann ich total nachvollziehen. Und die Frage kam von Gabriel im Podcast natürlich auch schon. Dann ging es zurück. Natürlich hättet ihr auch zurück nach Berlin gehen können. Die Entscheidung ging dann aber, war ja im Vorfeld schon so ein bisschen getroffen, vielleicht auch in Sachen puncto Schule, Schulstart dann für Mecklenburg-Vorpommern. Es ging aber nicht nach Neubrandenburg zurück, sondern dann nach Rostock. Was gab da den Aufschlag?
Ja, das ist super schwer zu beschreiben, was da in uns vorging, das waren so diese viele Autofahrten, auch in Neuseeland, wo wir so ein bisschen Deep Talks hatten, meine Frau und ich, und uns dann so die Frage gestellt haben, was ist eigentlich Heimat? Ne? Also ist Heimat da, wo man jetzt, sag ich mal, groß wurde und seine Jugend verbracht hat. Und wir haben so versucht, irgendwie einfach in uns reinzuspüren, wo haben wir irgendwie ein Heimatgefühl, ohne vielleicht auch mal länger da gewesen zu sein. Und zu der Zeit war sag ich mal, Materia auch musikalisch so ein bisschen auf unserem Schirm. Dann kam dieses Lied Mein Rostock. Und es war ganz komisch, man hat irgendwie so ein Heimatgefühl für eine fremde Stadt aufgebaut, obwohl man halt, wie gesagt, nie länger da gewohnt hat. Ich komme aus Neubrandenburg. Das heißt, die Leute, ganz kleiner Prozentsatz ist da geblieben. Ansonsten Hamburg, Rostock, Berlin sind so die Top 3, würde ich sagen, der Neubrandenburger, wo sie hingehen. Und natürlich hatten wir dadurch hier 3, 4, 5 Leute, die hier irgendwie studiert haben oder eine Ausbildung gemacht haben und dann hier geblieben sind. Und dann hat man natürlich auch Geburtstage, wo man sich besucht oder Partys oder Freunde besuchen. Also ich war schon sehr oft in Rostock. Und wahrscheinlich hat das auch geprägt und unserem Bild von der Stadt auch gemacht. Aber es war wirklich auch so, Berlin ist es nicht mehr, einfach. Wir waren ja mittendrin, also in Friedrichshain, Lichtenberg, und du fährst halt irgendwie 1 Stunde, 1,5 Stunden, bis du irgendwie mal an irgendeinen See kommst. An Müggelsee oder Wannsee oder, aber das ist sehr, sehr weit gefühlt, erstmal um Natur dann auch zu erleben, außer die Parks halt, ne, die Stadtparks. Und das war für mich so diese Stadt, die groß genug ist, um kulturell alles zu bieten, was man so braucht. Und finde ich, diese Größe hat Rostock auf jeden Fall. Aber trotzdem diese Nähe zur Natur und halt Freunde, Bekanntschaften, nachdem wir uns gesehnt haben. Das war so, glaube ich, das Gesamtpaket, wo wir so ein Heimatgefühl für Rostock entwickelt haben, ohne ihr schon mal gelebt zu haben.
Absolut. Interessante Ansicht, aber ich teile das insofern als gebürtiger Berliner zu sagen, es ist, Rostock hat für mich die ideale Größe, nicht zu groß, diese Großstadt-Hektik hat man hier nicht, aber groß genug, um zu sagen, es hat alle Angebote, es ist vor allen Dingen Universitätsstadt und man hat da auch alle Möglichkeiten, um sich zu entfalten und vor allen Dingen die Natur, nicht nur um die Ecke, sondern vor der Tür.
Ja.
Nun ist das eine, wieder zurückzukommen, das andere, sich dann beruflich sozusagen weiterzuentwickeln, die nächsten Schritte zu gehen. Jetzt haben wir sicherlich diese große Corona-Zeit gehabt, über die wir heute gar nicht so viel sprechen wollen. Aber wie kam dann der Impuls bei dir zu sagen, so, jetzt packe ich's an, jetzt mache ich es vielleicht auch den anderen so ein Stück weit nach und gründe Pextra und schieb da mein eigenes Business an. Mhm.
Ja, erstmal so mit der Berliner Arroganz, ne? Ja, ich werde Freelancer sein und ich werde für Berliner Startups oder andere Startups arbeiten aus Rostock heraus. Lebe da, wo es schön ist.
Genau.
Und das Business sozusagen läuft woanders.
Genau.
So war erstmal so meine Annahme. Und dann habe ich aber halt gelernt, dass Rostock halt auch Unternehmer und Unternehmerinnen hat und Startups und Technologieanbieter. Und zu der Zeit war ich dann als Freelancer tätig für ein Unternehmen im Bereich Payroll, also Lohnabrechnung. Und da kam so ein bisschen so diese Brücke hin von meinem, sag ich mal, Berater-Ding und dem, was eigentlich notwendig war für so ein Startup. Also ich habe mich mit Produktmanagement beschäftigt, mit der Führung von Entwicklungsteams und inhaltlich halt mit Personalthemen. Weil ich war sehr viel, habe ich ja gesagt, Marketing, ne, war so meine Liebe, datengetriebenes Marketing, aber ich war sehr in dieser Marketing-Vertriebs-Bubble und habe gesehen, Moment mal, im Personalwesen, HR, da gibt's ja so vieles noch gar nicht. Ne? Also da ist noch so grüne Wiese, wo ich sehr viel aus dieser Marketing-Sales-Welt adaptieren kann, was Austauschdaten zum Beispiel, ne, und Tools, HR-Tools angeht. Und es war eine sehr frühe Phase, ne? Also da war auch ein Personio noch nicht so groß, wie es jetzt vielleicht ist, sondern auch halt ein Startup aus München, die was Ähnliches machen. So, ne?
Ja.
Und da habe ich mich inhaltlich quasi mit dem Thema Benefits beschäftigt, weil es aus einer Steueroptimierungssicht herauskam. Ne? Also das heißt, viele, die das Thema Mitarbeiter-Benefits dann auch behandeln, betrachten das immer so als Steueroptimierungstool, was es ja auch ist. Also es sind, Benefits sind in der Regel steuerbegünstigt oder steuerfrei. Das heißt, da kann man ein bisschen Steuern sparen. Aber ich habe mir dann halt immer die Frage gestellt, okay, was will ich eigentlich mit den Mitarbeiter-Benefits? Ne? Also klar, als Unternehmer ist es immer schön, Steuern zu sparen. Ist auch kein Mehrwert, den wir, sag ich mal, unterschlagen in den Gesprächen mit unseren Kunden. Aber an sich geht es ja bei dem Thema Mitarbeiter-Benefits darum, eine emotionale Bindung auch zu den Mitarbeitenden zu bekommen und sie natürlich an das Unternehmen zu binden, langfristig.
Ja. Ja.
Ne? Und das ist natürlich nur ein Kernaspekt. Ne? Mitarbeiterbindung ist so vielschichtig und hat so viele Ebenen. Aber ich dachte mir, so bei dem Thema Benefits, wo ich halt drinne steckte und Ahnung hatte, warum wird das immer so rübergekippt über die Leute? Ne? Also warum entscheidet jetzt, sag ich mal, irgendwer für irgendeinen Baustein, dass das jetzt für alle gemacht wird? Ne?
Ja.
Und auf der anderen Seite, die Steueroptimierung wird immer so mit allen Möglichkeiten gerechnet. Ne? Also das Einkommensteuergesetz hat 70 Möglichkeiten und du kannst Tausende von Euros quasi an Steuern sparen.
Ja.
Und ich dachte mir, irgendwie passt die Welt nicht zusammen. Ne?
Ja.
Also der Steuervorteil auf der einen Seite, der versprochen wird mit 70 Maßnahmen und dann die Realität im Unternehmen, dass halt einzelne Bausteine genutzt werden.
Okay, aber dann hast du das von der Seite so ein bisschen angepackt, wahrscheinlich auch aus dem von dem Kunden heraus, mit dem du auch unter anderem zu tun hattest, dass du gesagt hast, auch da fehlt was.
Genau, also ich hab mit den HR-Verantwortlichen Kunden dann quasi gesprochen, um ein Gefühl zu bekommen, ist da irgendwie was. Ne? Also lösen wir wirklich den Painpoint des Unternehmens oder gibt es sozusagen da noch andere Schmerzpunkte? Und was ich immer wahrgenommen habe, ist, das höre ich immer noch auf Messen und so weiter sehr oft von Personalverantwortlichen, dass es keinen Baustein gibt, wo alle Juhu schreien. Das heißt, da findet immer eine Enttäuschung statt in der Personalabteilung. Ne? Sie kümmern sich, führen was Gutes ein für die Leute und das tun sie ja auch. Aber es ist ein Einzelbaustein Und dann kommt so diese Enttäuschung, ja, nur die Hälfte nutzt es. Oder ein Drittel hat gar nicht reagiert auf unser Angebot oder nimmt das gar nicht wahr. Ja. Und die Kosten entstehen ja aber vielleicht, ne? Es gibt ja auch Dienstleistungen, die man den Mitarbeitern zur Verfügung stellen kann. Die bezahlst du, egal ob es genutzt wird oder nicht.
Ja,
ne?
ja.
Und das ist so das, was ich so wahrgenommen habe und mir überlegt habe, wie wäre denn ein System, wo die HR-Abteilung entlastet ist, wo dieser Steuervorteil passiert, aber wo halt die Mitarbeitenden ein cooles Erlebnis haben. Und
genau.
Und da habe ich, da gibt's Trends weltweit, global, im B2B-Bereich, im HR-Bereich. Und ein Trend ist halt Personalisierung. Ne? Ja. Also zu schauen, welche Lebensrealität haben die Menschen und halt zu sagen, ich mach dir ein cooles Angebot, weil es halt individuell auf dich zugeschnitten ist und ganz anders sein kann als bei deinen Kollegen und Kolleginnen, halt perfekt zu dir passt. Und dann war meine Hypothese, wenn das da ist, dann ist die Nutzungsquote viel, viel höher. Ja. Und ich bringe mal ein Beispiel, darf die Zahlen auch nennen, netterweise, liebe Grüße, also unser Kunde Curatio, das ist ein Altenpflegeunternehmen mit circa 500 Mitarbeitenden, die haben halt über 97% Nutzungsquote von diesen Budgets.
Wahnsinn.
Ne, ja. Das bedeutet, reden wir nicht über nur die Hälfte nutzt es, das ist am Start und es wird genutzt und es wird wahrgenommen, weil sie halt die Mitarbeitenden im Zentrum haben und sagen, zu unserer Kultur, die mitarbeiterzentriert ist, ist ein Baustein das Thema Benefits, was genauso mitarbeiterzentriert sein muss wie unsere Feedback-Prozesse, ne, unsere Unternehmenskultur, wie wir über Weiterentwicklung ne, der Mitarbeitenden sprechen, wie wir führen. Also es muss alles zusammenpassen.
Ja.
Aber diesen Baustein quasi in diesem Gesamtkonzept Benefits, den liefern wir quasi als Softwarelösung und den decken wir ab.
Aber das war jetzt erstmal der Ausgangspunkt. Ich war auch schon auf eurer Website und habe mir das alles angeguckt, aber so richtig vorstellen kann ich es mir noch nicht zu 100%. Wie ist der Ablauf erstmal fürs Unternehmen?
Also erstmal würden wir natürlich schauen, hast du schon Systeme, wo deine Mitarbeiterdaten
erfasst werden?
Also es sind typischerweise HR-Systeme wie Personio, Factorial, Kenjo und so weiter.
Personio kennt man ja, ne? Da sind alle Mitarbeiter erfasst.
Genau.
Wann haben die Urlaub? Da kann ich meine Urlaubszeiten eintragen,
ja.
Meine Arbeitszeiten. Ja gut, das ist wieder ein anderes Tool, aber gibt's auch. Es sind bestimmte Daten des Mitarbeitenden erfasst.
Genau, Personalstammdaten klassischerweise. Weil das brauchen wir jetzt dann nicht nochmal irgendwie mit unserer Lösung machen. Wenn die da sind, wir haben Schnittstellen, das heißt, die fließen automatisch in unsere Lösung rein und dann hat man als Unternehmen schon mal alle Daten da, die man benötigt.
Mhm.
Und im Endeffekt als Unternehmen hat man gar nicht so viel zu tun, außer das Budget festzulegen. Das heißt, man würde dann zum Beispiel verschiedene Gruppen anlegen, sagen, wie soll mein Angebot aussehen, also welche Benefits möchte ich anbieten. Vielleicht gibt es Unterschiede zwischen Werkstudenten, Vollzeitkräften, Teilzeitkräften, also solche Regelungen. Ne? Und ich würde die Budgets festlegen und dann die Mitarbeitenden einladen und die bekommen dann ganz einfach eine E-Mail und da startet eigentlich so die Erfahrung für die Mitarbeitenden. Ne? Sie bekommen eine E-Mail, installieren sich die App.
Geht das ist auch, eure App?
Genau, das ist unsere App im Apple Store, Google Play Store oder halt über den Browser. Auch wenn man sich jetzt nichts installieren möchte, geht das auch. Und dort findet eigentlich der eigentliche Prozess statt. Das heißt, die Unternehmen müssen sich jetzt nicht irgendwie zweimal im Jahr mit dir hinsetzen, ne, die Personalverantwortlichen mit den Mitarbeitenden, um zu sagen, so, welche Benefits möchtest du jetzt haben? Und dann verplanen wir das
vielleicht
alles.
Vielleicht noch so einen Papierbogen ausfüllen, ne? Genau. So nach dem Motto, was willst du denn?
Und es wäre crazy, quasi dieses Cafeteria-Modell, was wir haben, oder diesen Budgetansatz, ohne Digitalisierung zu machen, ist verrückt, macht dann auch keiner. Und deswegen werden halt die Sachen so gemacht, wie sie bisher gemacht wurden, punktuell ein Ding rüberziehen über alle Gießkanne. Ne?
Ja.
Und mit unserer Lösung ist das aber kein Aufwand, der in der Personalabteilung ist, sondern ich bin Mitarbeiter, ich beschäftige mich, kann mir ein paar Sachen durchlesen oder angucken zu den verschiedenen Benefits und ich entscheide halt, was zu meiner Lebensrealität passt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie täglich mit den Öffis fahre von Warnemünde nach Rostock, dann nehme ich vielleicht die ÖPNV-Erstattung. Wir haben Sachbezüge, also auch Tankgutscheine, Einkaufsgutscheine, das geht alles.
Mhm.
Man kann aber auch genauso Urban Sports Club zum Beispiel ein Fitness-Abo abschließen. Wir haben Leasing-Angebote, wir haben Essenszuschüsse. Das heißt, da ist für alle was dabei, weil alle Bereiche des Lebens abgedeckt ist.
Mhm.
Und man hat sozusagen nicht die Thematik, das Angebot passt für mich nicht. Da müsste man schon sehr begrenzen unser Angebot, damit das dann stattfindet.
Okay.
Und das kann bedeuten, dass die Ausgaben, also nicht alle Unternehmen sind ja auch wirtschaftlich in der Lage, jetzt zu sagen, ich gebe jetzt meinen Mitarbeitern 300, 400 Euro im Monat, sondern wir haben halt auch aus dem Budget vielleicht 50 oder 100 Euro viel, viel mehr gemacht, weil wir halt trotzdem ein breites Angebot haben.
Okay.
Ja, das heißt, die Kosten sind nicht mal unbedingt mehr, als was die Unternehmen jetzt schon vielleicht ausgeben, wenn sie schon ein paar Sachen am Start haben. Aber der Ansatz ist viel effektiver. Also die Kosten sind sehr, sehr viel wertschätzender oder münden in eine bessere Mitarbeiterbindung dann auch entsprechend.
Ja. Das ist total spannend, was du erzählst. Nimm uns nochmal mit, wie läuft das? Also du sagst, der Mitarbeitende lädt sich die App runter und dann hat er, sagen wir mal, ich sage jetzt mal eine Auswahl von 5 Benefits, ja, im Wert von 200 Euro.
Mhm.
Ist ja schon viel pro Monat.
Ja.
Und dann sind die wahrscheinlich vorgegeben. Das habe ich ja in euren Paketen gesehen, dass man sagt, kann man so einstellen, 5 Stück, verschiedene Dinge. Aber wie kann ich die jetzt einlösen? Das habe ich noch nicht irgendwie so ganz kapiert.
Ja. Also wir wollen ja den Verwaltungsaufwand reduzieren für die Unternehmen. Das bedeutet, wir wollen ja nicht nur ein buntes, nettes Angebot zeigen, sondern wir wollen die Prozesse, die dahinter stecken, natürlich als Technologieunternehmen für unsere Kunden vereinfachen.
Ja.
Und das hängt jetzt natürlich davon ab, welche Benefits du dir aussuchst. Also wenn du...
Nehmen wir jetzt mal einen Einkaufsgutschein.
Genau, ja. Diese Einkaufsgutscheine sind direkt in der App dann verfügbar. Das heißt, du bekommst jeden Monat eine Push-Nachricht auf dein Handy, dein neuer Rewe, Rossmann, was auch immer, Gutschein ist am Start. Und du kannst den einlösen direkt über die Handy-App dann.
Ja, digital, am besten Fall dann vielleicht auch noch digital direkt ranhalten, bezahlen.
Ja.
Und dann wird das verrechnet an der Kasse und genauso ein Tankgutschein oder was auch
immer. Genau, und dann gibt es eine Reihe von Benefits, die sind eher in diesem Erstattungsprinzip. Das heißt, man braucht Belege, weil wenn irgendwann eine Betriebsprüfung kommt, ne, muss man bestimmte Sachen nachweisen. Sowas wie Betreuungskosten, Internet, Essenzuschüsse, das sind so belegpflichtige Benefits. Davon haben wir auch eine Handvoll. Da gibt es verschiedenste, wo unsere App quasi unterstützt, den Beleg digital und schnell zu erfassen. Ja, also das dauert dann irgendwie eine Sekunde und dann hat man das drinne und bekommt eine Erstattung über den Lohn dann entsprechend, aber halt steuerbegünstigt. Das ist der Vorteil.
Okay.
Und so die dritte Art, die ich dann immer erkläre, so in diesem Benefit-Portfolio, sind, ich nenne es mal komplexere, beratungsintensivere Benefits. Das wäre sowas wie die Vorsorge, die betriebliche Krankenversicherung, das Jobrad, das Hardware-Leasing. Da sind ja richtige Leasing-Prozesse denn dahinter.
Absolut.
Und da haben wir Partner angebunden, quasi, die entsprechend das Fulfillment denn. Also wir versenden jetzt als Pextra keine iPhones oder Fahrräder, E-Bikes im Wert von 5.000 Euro.
Das wäre
sondern
too much.
Ja. Wir haben entsprechende Partner bei uns angebunden, um den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten. Und wir können über eine App kein Fahrrad ausliefern. Wir können es aber natürlich visualisieren, ne? Also welchen monatlicher Betrag von dem Budget, welches Modell ist das, wie lange läuft das Leasing, und sag ich mal, Prozesse auslösen, das können wir dann erledigen und natürlich in die Lohnabrechnung diese Daten dann zur Verfügung stellen.
Ja, das heißt, da ist dann vielleicht ein Link zu dem externen Anbieter, mit dem man sich dann dort auseinandersetzt im besten Fall oder dort Ansprechpartner auch findet und sagt, weil es ist ja dann schon komplexerer Jobbike oder was
auch immer. Genau, also gerade bei einer betrieblichen Vorsorge, ich denke, das wird ja eher auch ein Thema, was jetzt wieder stärker kommt durch die ganzen Sozialversicherungsgesetze, die uns bevorstehen. Ich denke, das wird auch ein großes Thema und das ist beratungsintensiv. Ne? Also so wie man sich ja privat auch damit beschäftigt, wo investiere ich mein Geld und wie will ich irgendwie mein Vermögen aufbauen, muss man sich natürlich auch im betrieblichen Kontext damit beschäftigen. Und wir digitalisieren, was möglich ist, aber ein Stück weit ist das auch immer ein Prozess, wo man auch jemanden braucht vielleicht und nochmal Rückfragen hat.
Nun seid ihr ja schon ein paar Jahre am Start, sehr erfolgreich, wie ich auch finde und immer wieder auch verfolge. Ihr seid, wächst auch intern weiter, wollt natürlich auch weiter Richtung Vertrieb, dass eure Kunden auch gut betreut werden, dass ihr aber auch weiter wächst, ist klar. Aber wie sind denn so die Reaktionen in den Unternehmen selbst, also jetzt wieder auf Unternehmensseite, dass die sagen, ja, das wird so und so 4% angenommen, es wird gut angenommen, sehr gut angenommen. Nimm uns da mal mit, wie vielleicht, ich denke mal, dass das auch ein Weg war, ne? Also eine Entwicklung. Letztendlich war, ich will so ein bisschen auch auf dieses Thema Unternehmenskultur hinaus, inwieweit denn jetzt dann diese Plattform, aber auch die Benefits selbst dann zu einer Stärkung der Unternehmenskultur beitragen?
Ja, also was wir beobachtet haben, ist, dass wir natürlich sehr avantgardistisch, pioniermäßig mit dem Cafeteria-Modell unterwegs sind. Das heißt, als wir Pexa gegründet haben, hatte ich irgendwie eine Studie, dass 10-20% der Unternehmen Cafeteria anbieten, dass die Tendenz auch steigend ist. Aber es bedeutet halt, 80-90% hatten kein Cafeteria-Modell.
Das heißt, jetzt, die hatten
also Einzelangebote, ja. Die dann Gießkannen, Prinzip ist da immer so unser Wording dafür, ja. Mit der Gießkanne rüber. Und da stellen wir uns natürlich die Frage, wie kriegen wir dieses Enablement hin? Also wie schaffen wir diese Brücke für den Mittelstand dann auch und auch kleinere Unternehmen von einem bestehenden jetzigen System in die neue Welt zu kommen? Also diese Transformation, die ja auch kulturell stattfindet, bei den Unternehmen zu begleiten. Ne? Mhm. Und ich glaube, da ist die Antwort nicht zu sagen, so macht das unsere Software, friss oder stirb. Wenn du nicht bereit für das Modell bist, melde dich in 3 Jahren, ne, und beschäftige dich mit New Work. Ich glaube, das kann nicht die Antwort sein, sondern man muss Brücken bauen. Mhm. Und Brücken bauen bedeutet, dass wir zum Beispiel bestehende Angebote auch gut integrieren, dass wir auch die Möglichkeit haben, quasi bestehende Prozesse besser abzubilden, ohne dass man gleich vollumfänglich vielleicht das Cafeteria-Modell mhm. einführen muss.
Ne? Also, ja. Aber es ist dann schon so, entschuldige, dass dann eben so die klassischen Unternehmen dann erstmal schon ihre Sorgen noch damit haben und dann aber merken, hey, wir testen das mal aus. Vielleicht auch erstmal in einem kleineren Kontext und mhm. merken dann, oh, das mhm. funktioniert ja, das wird angenommen, es gibt gute Rückläufer, gute Rückmeldungen, mhm. dass das sozusagen so langsam dieser Schritt von der alten in die neuere Arbeitswelt gelingt.
Genau, also ich habe eigentlich keine Personalverantwortlichen, die sagen, euer Prinzip dahinter ist Käse. Das sagt keiner. Ne? Also alle sind Fans auch, weil es für alle auch irgendwie nachvollziehbar ist, so in diesem Personalisierungstrend, dass natürlich ein Benefit, was personalisiert ist, besser funktionieren wird als ein 0815 Standard für alle.
Leuchtet auch ein.
Und unterschreibt ja. mir jeder.
Absolut.
So. Und ja. jetzt ist aber die Frage, was passiert dann im Kopf bei den Unternehmen, die halt schon sehr viel haben, ne? Die denken an, oh Gott, Betriebsvereinbarung, Change Management, ne? Also die haben sozusagen dann so ein paar Themen im Kopf. Und da ist, glaube ich, wichtig, iterativ vorzugehen. Also sich einfach mal nicht komplett alles wegzureißen und jetzt ein neues System hinzubauen, sondern vielleicht ein Stück weit Pextra einzuführen und vielleicht mit einem Baustein zu starten mhm. und ein Stück weit immer Baustein für Baustein zu integrieren und aufzubauen, das Budget zu erweitern. Also schrittweise Einführung. Manche machen auch Pilotprojekte, das, was du angesprochen hast. Ja. Dass man sagt, man nimmt sich eine bestimmte Abteilung oder eine Untergesellschaft, die vielleicht noch unterversorgt ist mit Benefits und wir haben alles durch. Ne? Und auch teilweise Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern, die wirklich über 2 Jahre mit 1000 Leuten erstmal ne, getestet haben, gestartet haben, bevor sie jetzt das große Rollout ja. dann auch hatten. Aber die Rückmeldungen sind sehr positiv.
Wir haben uns beide, um jetzt da, schöner Bogen, danke für die Überleitung, auf der Nerd wiedergesehen, getroffen. Und du hast hier natürlich auch ein Bild machen können. Wir wollen jetzt nicht die Nerd bewerten hier an der Stelle, sondern mir geht es so ein bisschen um das Digitalisierungsland MV. Wo stehen wir? Und da eben jetzt speziell, wie sind die Unternehmen, die ihr hier in Mecklenburg-Vorpommern wahrnehmt, aufgestellt? Also, dass da noch viel Luft nach oben ist, das wissen wir. Mhm. Aber wie sind da so eure, ja, ersten Erfahrungswerte? Weil ihr seid ja nun mal bundesweit, international, also sagen wir erstmal bundesweit unterwegs.
Also, als ich nach Rostock kam, hatte ich schon ein Stück weit erstmal Kulturschock. Na, auf der einen Seite sehe ich ganz viele Startups und moderne Unternehmen, auch in Rostock, die neu entstehen und die von der Kultur her sehr, sehr gut unterwegs sind. Ich sehe aber halt natürlich auch mittelständische Unternehmen oder Old Economy, wo halt einfach noch ein anderer Wind weht, sage ich mal, hier an der Küste. Und das spiegeln mir ja meine Mitarbeitenden wieder. Das heißt, meine Mitarbeiter hatten ja Stationen vorher bei anderen Unternehmen in Rostock oder Mecklenburg-Vorpommern. Und sie wissen das sehr zu schätzen, ne, wie unsere Unternehmenskultur, unser Miteinander ist, weil sie halt die andere Welt auch vielleicht mal erfahren haben. Mhm. Ich sehe aber trotzdem einfach das hohe Potenzial, was wir hier haben, gerade auch in Rostock. Wir haben die richtigen Studiengänge auch für Digitalisierung am Start. Das heißt, wir arbeiten sehr, sehr viel mit Werkstudentinnen zusammen, die wir dann später auch ne, in den Tech-Jobs quasi auch übernehmen und integrieren in unser Unternehmen. Und das ist natürlich ja eine sehr komfortable Situation, sag ich mal, so ein Nordstern, das war auch mein Ziel, Nordstern in Rostock zu sein für Unternehmenskultur und New Work, weil das bedeutet, dass man halt auch diesen Menschen, zum Beispiel an der Uni Rostock, mit den Studiengängen Informatik, Wirtschaftsinformatik, einfach eine Perspektive gibt. Ne? Also ja, zu den, sag ich mal, bisher bekannten Unternehmen lokal. Mhm. Und da einfach auch die Wertschätzung dafür zurückbekommt dann von den Leuten.
Absolut. Und eben in Sachen Benefits ist dann, oder wie man das ausgestaltet, letztendlich dann auch in den Unternehmen selbst noch Luft nach oben. Es ist oftmals eine Generationenfrage, inwieweit dann vielleicht dann die jüngere Generation dann von den Älteren übernimmt. Ja, nicht nur, aber auch Stichwort Unternehmensnachfolge, dass das jetzt natürlich auch gerade passiert, ja, und in den nächsten kommenden Jahren passieren wird. Stichwort Zukunft, Stichwort Pextra, wo geht die Reise hin? Die Frage kam auch im Podcast von Gabriel, würde ich gern auch noch stellen zum Abschluss unseres Gesprächs. Ja, wie sich vielleicht diese Welt der Benefits oder die Welt der Mitarbeitenden, diese HR-Welt letztendlich auch weiterentwickelt und da auch andere Aspekte, jetzt mal ein Stichwort psychische Gesundheit, Stichwort Pflege der Angehörigen, sich um Angehörige kümmern. Also sprich Dinge, die möglicherweise auf den ersten Blick sehr stark ins Private reingehen, dann doch auch eine Rolle spielen, wo der Arbeitgeber der Verantwortung für seine Mitarbeitenden übernehmen kann.
Vielleicht kennst du so diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, die man...
Nee, aber erklär mal.
Okay, also geht es um die Bedürfnisse von Menschen, die so, Maslow hatte das in verschiedene Schichten quasi, ne, von Grundbedürfnisse, die wir haben nach Sicherheit, Nahrung und so weiter.
Ja.
Und oben an der Spitze war so die Selbstverwirklichung. Das ist so die typische Pyramide. Ich habe das übertragen auf die Mitarbeiter-Benefit-Welt. Das bedeutet, für mich ist ganz unten Pflicht des Arbeitgebers. Also es gibt einen Benefit, da kommt der Arbeitgeber nicht drum herum, ob er will, ob er möchte oder nicht, das betriebliche Altersvorsorge. Das heißt, wenn die Menschen, und das wird ja jetzt noch stärker durch die Gesetzesänderung wahrscheinlich werden, wenn die Menschen einen Teil ihres Gehalts investieren wollen, in die betriebliche Altersvorsorge, muss der Arbeitgeber das ermöglichen. Mhm. Er kann es cool machen, er kann es Pflichtprogramm machen, aber es ist eine Pflicht. Mhm. So. Und darüber kommt für mich die Fürsorge schon, ne? Also das verankert in, ich habe eine GmbH, ich habe eine Arbeitgeberfürsorgepflicht, das ist gesetzlich verankert. Auch da komme ich nicht drum herum, mich proaktiv auch um die Gesundheit und die Fürsorge meiner Mitarbeitenden einzusetzen. Das ist mir besonders wichtig, ne? Das sind auch manchmal tagtägliche Entscheidungen, mit Rauchen auf dem Balkon und so weiter. Ich schreibe darüber auch viel auf meinen LinkedIn-Account, also wer da mal so tägliche Einblicke bekommen möchte, findet da sicherlich die ein oder andere Geschichte. Aber da geht es auch wirklich darum, zum Beispiel Krankenversicherung ist underrated aus meiner Sicht. Ich habe ja von meinen Chiropraktikerterminen erzählt heute früh. Mhm. Das hat halt die betriebliche Krankenversicherung im Endeffekt gesponsert, ne? Also diesen Termin.
Okay. Krass.
Und das empfehle ich meinen Leuten auch. Kümmert euch proaktiv um eure Gesundheit. Ich glaube, da habe ich als Arbeitgeber ein sehr großes Interesse, dass meine Leute fit sind und gesund sind und auch bleiben, weil es ein Marathon, ne, kein Sprint, so eine Firma zu gründen.
Yeah.
Und da gibt es Benefits, Nilo Health zum Beispiel, ne, für die gesundheitliche oder psychologische Beratung, das bieten wir auch an für unsere Leute, wo man dann halt Sitzungen im Jahr zur Verfügung hat, um auch über emotionale, belastende Themen zu sprechen. Und es wird halt auch genutzt. Und ich glaube, das ist so diese Fürsorgeschicht. Yeah. Und Pextra versucht halt so diese Pyramide komplett abzudecken. Also was musst du machen als Arbeitgeber? Wie kannst du auch diese Fürsorge reinbringen? Ne? Stichwort Krankenversicherung, psychologische Services. Und wie kannst du diese Selbstverwirklichung, diese freie Individualisierung mit Lifestyle-Benefits, ne? Also wenn es der Tankgutschein ist, den Leute dann wollen, dann ist der Tankgutschein, ist ja auch per se nicht schlecht oder eine Sportmembership oder sowas.
Ja.
Das rundet das Ganze ab, aber wir versuchen so diese ganze Pyramide dann auch darzustellen und zusammenzubringen. Und wir gucken dann im Markt, wie entwickelt sich das weiter und wo gibt es Lebensbereiche, die wir sinnvoll ergänzen können. Wir denken aber momentan, dass jeder Bereich schon ganz gut aufgestellt ist und wir eher noch in die Tiefe gehen wollen. Also, dass wir eher nochmal schauen,
wie können wir das noch besser, tiefer integrieren und noch einfacher machen und noch zugänglicher, weil ich habe also auch da das Gefühl.
Usability dann letztendlich, dass die Mitarbeitenden schneller dorthin kommen.
Ja, also nur 40-50% aller deutschen Arbeitnehmer haben eine betriebliche Altersvorsorge. Und das ist ja genau das, warum der Gesetzgeber jetzt sagt, okay, wir brauchen vielleicht sogar eine Pflicht dafür, weil die gesetzliche Rente wird nicht reichen für alle. Und vielleicht müssen wir eine Pflicht machen, weil scheinbar kommt dieses Benefit nicht bei allen an. Ne?
Ja.
Und das sind so Kleinigkeiten, Informationsoverload. Ne? Also verstehen die Leute eigentlich, was das ist, was die Vorteile sind, was sie zu tun haben. So da zu unterstützen, auch schon in dieser Informationsphase, ist, glaube ich, sehr wichtig. Weil in der Regel bei den Unternehmen ist es ein internes Wiki, wo irgendeine Präsentation von irgendeiner Veranstaltung, die vor 5 Jahren stattgefunden hat, abgelegt wird. Und keiner beschäftigt sich damit mehr.
Absolut.
Obwohl es vielleicht aber spannend ist.
Ja.
Und gerade auch ich viele junge Leute sehe, die sich echt wirklich sehr, ne, BAV klingt ja immer so unsexy, so als Thema erstmal, betriebliche Altersvorsorge. Aber die Leute beschäftigen sich damit, weil ihnen bewusst ist, dass das nicht reichen wird.
Ja,
gesetzliche, ne?
Absolut. Und, ne? Und das war eben früher anders und jetzt kommen eben neue Modelle, eben jetzt, dass die Regierung das offenbar ja auch gezwungenermaßen erkennt, dass einfach viele verschiedene Modelle da aneinander greifen für meine Altersvorsorge, dass das wichtig ist, dass das ein Teil meiner finanziellen Absicherung ja auch darstellt und wenn dann der Arbeitgeber kommt und mir das sozusagen bietet, weiß, in den Großkonzernen sind wir wieder im Großen oder bei vielen wird es schon auch gemacht und gibt es ja auch schon viele, aber in vielen eben auch nicht und vielen ist das auch gar nicht bewusst.
Ja.
Wie sieht's beim Thema Vocation aus? Ist ja auch vielleicht eine Sache, wo man sagen könnte, da können das ein oder andere Unternehmen, wo es passt, muss natürlich auch passen, mit anbieten und integrieren.
Vocation ist für mich ein Benefit, was eigentlich sehr leicht anzubieten ist, aber in der Administration ein bisschen mehr in der Lohnabrechnung liegt als jetzt bei uns.
Okay.
Ich sag dir warum. Also wir haben die Regelung, man kann im Jahr 30 Tage im EU-Ausland arbeiten. Warum EU-Ausland? Das ist so ein rechtliches, gesetzliches Thema. Ne? Also man muss aufpassen, dass keine Betriebsstätten entstehen. Also da gibt's sehr, sehr viel zu beachten bei dem Thema Workation. Aber das Wichtigste ist, man braucht die sogenannten A1-Bescheinigung. Kommt so aus der Lohnabrechnung. Wissen viele nicht, schicken die Leute sozusagen eine Woche nach Mallorca und die rennen dann los ohne A1-Bescheinigung und so weiter und so fort. Und ich finde, Workation persönlich ist ein sehr cooles Benefit, was auch das Team oder Teile des Teams zusammenschweißen kann. Und was wir auch bei Pextra anbieten, was aber eher so ein arbeitsrechtliches Thema und was schreibe ich in den Vertrag rein und wie bilden wir das mit der Lohnabrechnung ab? Das ist so eher da so das Thema.
Okay.
Ja. Und es gibt ja auch, sag ich mal, Startups aus MV, ne, die sich mit dem Thema ja auch nochmal beschäftigen. Project Bay an der Stelle, die auch nochmal andere Ansätze machen wollen. Ne? Wie können wir Unternehmen nochmal unterstützen mit den Standorten selber?
Absolut.
Diese Standorte anbieten, damit die Leute sich nicht selber was suchen müssen.
Schöne Grüße an Hannes Trittin an der Stelle und die sind da sehr viel unterwegs, mittlerweile auch im Ausland, dass man da einfach dann irgendwo in Kroatien oder Bosnien einfach Vocation machen kann, aber da müssen einfach gewisse Grundvoraussetzungen da sein, wie du sagst, einfach auf administrativer Ebene auf der einen Seite, aber dass man es vielleicht auch einfach buchen kann, lösen kann und dann noch umsetzen kann, ne? Und da ist noch, aber da merkt man, da ist noch ganz viel Musik drin. Vielleicht noch so eine Abschlussfrage, Marc. Stichwort Unternehmenskultur. Wir haben heute diesen New Work Gedanken, wo das ja immer so ein Buzzword ist. Hast ja auch mit Gabriel drüber gesprochen, gar nicht so groß angerissen. Aber was glaubst du, wo muss sich die Unternehmenskultur, sei es jetzt in Mecklenburg-Vorpommern oder auch im Generellen, hinentwickeln? Im besten Fall mit Pextra. Um einfach, Mitarbeitende zu halten, weil das ist nicht mehr so nur ein Kann, sondern es ist ein Muss, oder?
Ja, also ich glaube, ich hatte so einen LinkedIn-Post, wo ich die T3N so in die Kamera halte, ne? New Work is Dead, das war so das Titelbild.
Habe ich gesehen,
Catchy. Und ich glaube, das hat es sehr gut beschrieben, weil, ich sag mal, New Work wurde mit den Sachen, die dort stattfinden, einfach benutzt, um fehlende Unternehmenskultur ein Stück weit auszugleichen. Das bedeutet, das ist wie so ein Eisberg, ne? Und New Work war für viele das, was sozusagen über dem Wasser, über der Wasseroberfläche rausguckt. Und dann wurden immer typischerweise, ne, die Benefits genannt oder was so alles, Remote Work und so weiter und so fort, was da stattfindet. Für mich ist aber einfach New Work das Prinzip, wie wir zusammenarbeiten. Und dazu gehört, wie bekomme ich auch meine Mitarbeitenden in ein Setting, was für sie sehr gut funktioniert, nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig. Also da geht es nicht nur um Mitarbeiterwertschätzung und Mitarbeiterzentriertheit, sondern um die Frage, wie arbeiten wir produktiv zusammen? Mhm. Ne? Ist es eine hierarchische Arbeitsweise? Ist es Kollektiventscheidung? Wie entscheiden wir im Unternehmen? Wie priorisieren wir im Unternehmen? Wie gehen wir mit dem Thema Arbeitsort um, Arbeitszeit? Und ich finde, bisher waren alles so Schwarz-Weiß-Antworten. Ne? Also ja, viel shiny, um Leute irgendwie anzuködern. Und dann hat man gemerkt, als die Krise dann irgendwie vorbei war und alle wieder ins Office wollen, es war halt einfach nur irgendwie aufgrund der Situation eine kleine Maßnahme, die man schnell gemacht hat. Aber da hat das Fundament gefehlt.
Absolut.
Und ich glaube, das ist so der Kern auch dieses T3N-Artikels. New Work ist nicht tot, sondern es muss jetzt wirklich tatsächlich als Substanz, als DNA in die Unternehmen. Und das bedeutet, dass ich auf einer täglichen Ebene mitarbeiterzentrierte Entscheidungen treffe im Sinne einer modernen Arbeitsweise, Zusammenarbeit und nicht einfach New Work-Themen als Pflaster irgendwie raufklebe und sage, ja, wir haben eigentlich eine total hierarchische, disrespektierliche Art, mit den Mitarbeitenden umzugehen. Aber wenn wir jetzt Pextra mit 100 Euro einführen, dann wird alles wieder gut. Ja, ne? Und das wird wirklich funktionieren. Nee. So, also ja, man braucht ein ganzheitliches Konzept, wie man zusammenarbeitet und wie man miteinander arbeitet. Und deswegen ist gut, dass wir auch so diese Buzzword-Ebene verlassen und wirklich uns mit den Themen beschäftigen. Und ganz oft sind es halt nicht diese Schwarz-Weiß-Thesen, und die funktionieren dann auch nicht, sondern eine Lösung ist irgendwo in der Mitte auch, ja, wo man guckt, ja, wir brauchen diese neuen Arbeitsweisen, aber wir müssen auch Brücken bauen in die alte Welt, dass alle zusammen funktionieren.
Ja, und ich glaube, dass Unternehmen da auch schon eben gezwungenermaßen durch Corona eben Schritte gegangen sind, jetzt wieder diese Rückschritte, wenn man so will, aber dass man vielleicht, wie du sagst, so eine goldene Mitte findet, Stichwort jetzt Arbeitsort, 2 Tage Homeoffice, vielleicht 3 Tage im Büro, das machen ja viele, das wäre eine schöne, vielleicht Mischvariante, wenn es denn passt für den einen oder anderen, aber ich glaube, dass Pextra da einfach auch ja mit dazu beitragen kann, einfach da diese Schätze oder diese Dinge, die unter der Oberfläche jetzt noch sind, um beim Bild zu bleiben, einfach mit zu heben, ja, und dann letztendlich da mehr Bewusstsein in den Unternehmen zu schaffen. Es ist ja nur ein Baustein von vielen, aber ich denke mal ein ziemlich cooler und ein anfassbarer vor allen Dingen. Und ja, dann würde ich mich jetzt mal bedanken für das Gespräch, Marc. Hast du noch was auf dem Herzen? Willst du noch was anbringen?
Nee. Also auch vielen Dank für das sehr angenehme Gespräch. Ich hoffe, ich habe nicht zu weit vorne rum ausgeholt, aber ich finde schon irgendwie wichtig, auch zu zeigen, wo ich herkomme und wie ich zu dem gekommen bin, was ich gegründet habe, weil das war alles so Stein auf Stein.
Ja.
Und hat mir sehr gefallen, das Gespräch. Vielen Dank.
Ja, cool. Ich habe zu danken und dann alles Gute, vor allen Dingen für Pextra, für dich beruflich, fürs Business, aber auch privat. Ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Alles Gute und dann hoffentlich mal wieder bis bald.
Bis bald.
Das war Made in MV, euer Podcast für Unternehmertum, Startups und Gründergeist in Mecklenburg-Vorpommern. Wenn ihr mehr über Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern erfahren wollt, dann drückt doch einfach die Glocke bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens oder folgt uns auf YouTube und allen weiteren Kanälen. Wenn ihr als Startup, kleines oder mittelständisches Unternehmen, als Organisation oder Institution einen eigenen Audio- oder Videopodcast plant, dann kommt gern auf mich zu. Ich unterstütze euch bei der ganzen Konzeption, Aufnahme, Produktion und Vermarktung eures Podcasts. Wenn ihr Interesse habt, dann schaut doch einfach mal auf meiner Website vorbei unter wellenrauschen-mv.de. Dort könnt ihr auch gern einen Termin vereinbaren. Oder ihr schickt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Ich freue mich über jede Anfrage. Bis dahin, euer Olli Kramer.